Vers 13.
Dankeschön.
Da, genau.
Guten Morgen. Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir die und die Stadt ziehen. Wollen wir in die und die Stadt ziehen. Wir werden ein Jahr dort bleiben, Geschäfte machen und Geld verdienen. Ihr wisst doch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist denn euer Leben? Es ist nur ein Dampf, der kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Ihr sollt vielmehr sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Aber so gebt ihr großtuerisch mit euren Plänen an. Doch solche Angebereien sind ausnahmslos böse. Wer also weiß, was richtig ist und tut es nicht, für den ist es Sünde.
Ja, ihr merkt schon, der kommt schon direkt zur Sache, der Jakobus. Und wir sagen, Herr, komm heute direkt zur Sache in unserem Leben und sprich uns an durch deinen Heiligen Geist und hilf uns zu hören und zu verstehen und gib uns dann auch den Mut, uns von dir verändern zu lassen. Amen. Wir sind immer noch in einer Reihe über Sünde, die uns ja schon seit einigen Wochen beschäftigt. Kein einfaches Thema. Da passt auch dieser Text ganz gut rein. Es ist nie einfach, über Sünde zu reden, außer man redet nur über die Sünde von anderen. Das geht immer einfach. Ne? Die fällt einem auch gerne auf und da hat man viel dazu zu sagen. In dem Moment, wo ich ehrlich bin und mir bewusst mache, dass über Sünde zu reden ein Thema ist, wo es um mich geht und um das, was in meinem Leben nicht stimmt und wo ich halt nicht heute Morgen hier stehen kann und so tun kann, als wäre bei mir immer alles in Ordnung, in dem Moment ist es schwierig, über Sünde zu reden. In dem Moment fallen wir dann auch in alle möglichen Muster rein, wo wir das Wort Sünde dann mit allen möglichen neuen Erklärungen wegerklären wollen, verharmlosen wollen. Und wir haben uns die letzten Wochen zum Ziel gesetzt, mit Bildern, so wie es die Bibel auch macht, die ganz viel in Bildern redet, mit Bildern nochmal neu über Sünde nachzudenken. Wir haben dazu auch ein paar sehr moderne Bilder hergenommen. Und wir haben dann immer gesagt, wir wollen so eine Schrittfolge gehen, weil allein über Sünde zu reden, das wäre zu wenig. Also wie gesagt, das Ziel ist ja nicht, heute Morgen oder auch an einem der anderen Morgen irgendjemand ein schlechtes Gewissen zu machen und dich dann mit diesem schlechten Gewissen heimzuschicken und so, dann fühlst du dich furchtbar schlecht und sagst, ich bin sowieso kein richtiger Christ und fragst dich vielleicht auch, warum kriegen die anderen das immer alles auf die Reihe, bloß ich nicht. Ja, kennst du das so, diese Gedanken vielleicht auch? Wir wollen ja nicht nur über Sünde reden, unsere Aufgabe ist ja auch eine ganz andere. Wir wollen ja über Evangelium reden, über gute Nachricht und die Tatsache, dass Gott in Jesus Christus die Antwort auf das Problem der Sünde hat. Deswegen war der zweite Schritt immer zu sagen, wir schauen die Sünde an und verstehen auch, was in unserem Leben davon betroffen ist. Und dann schauen wir auf Jesus und fragen, was hat er gemacht als Antwort darauf? Freuen uns an diesem Evangelium und stellen davon ausgehend zwei Fragen. Die erste ist, was heißt das jetzt konkret für mich? Und die zweite, was heißt das konkret für meinen Umgang mit anderen Menschen? Und das haben wir schon seit ein paar Wochen so durchexerziert an verschiedenen Bildern, die einfach verschiedene Aspekte des Themas Sünde so beleuchten. Wir haben über Blindheit geredet, wir haben über Herzenshärte geredet, über Sucht, über die Spannung zwischen Selbstvergötterung und Selbstverleumdung. Wir haben über Reichtum geredet und über Sicherheit. Und heute reden wir über Trägheit, das bist vielleicht von dem Predigtitel heute Morgen, der dir vielleicht gar nichts gesagt hat, nicht wirklich draufgekommen. Aber über Trägheit sollten wir dringend reden. Vielleicht erinnern sich manche, wir haben vor etwas mehr als einem Jahr schon mal eine Predigtreihe über Sünde gemacht. Da ging es um 7 verschiedene so große Kategorien von Sünde und das über die Tatsache, dass jeder von uns in irgendeinem Bereich besonders angreifbar ist. Und über die Frage, kann man das, was da ich als meine Schwäche empfinde, vielleicht auch irgendwie als Stärke sehen und nutzen, um was Gutes für Gott zu tun, statt in diese Falle der Sünde zu tappen. Vielleicht könnt ihr euch daran noch erinnern, an diese Reihe. Und ganz am Anfang der Reihe habe ich euch einen Mann vorgestellt, der hieß Evagrius von Pontus. War ein Mönch im 4. Jahrhundert, so irgendwo in einer Wüstenabtei und hat dort sich Gedanken gemacht über Sünde. Eines der ältesten und bekanntesten Bücher der Christenheit über Sünde dann auch geschrieben. Und dieser Evagrius von Pontus, von dem ich euch damals schon erzählt habe, der hat gesagt, die Trägheit ist die Wurzel aller Sünde. Also egal, was deine typische Sünde ist, auf die du immer wieder reinfällst und in die Falle, in die du immer wieder tappst, er sagt, hinter allem steht eigentlich dieses Problem der Trägheit. Und das heißt, wir müssten da zumindest vielleicht mal drüber nachdenken und uns Gedanken machen, ob das so stimmt und was das für uns bedeutet. Und das heißt ja, als erstes sich mal Gedanken zu machen, was meint der denn mit Trägheit überhaupt? In der Folge ist da nämlich viel weiter drüber nachgedacht worden von Christen in allen Jahrhunderten. Und irgendwann sind die meisten von Trägheit bei dem Thema Faulheit gelandet. Was grundsätzlich nicht falsch ist, denn in der Bibel wird einiges über Faulheit geredet. Also vor allem, wenn ihr mal die Sprüche lest. Ja? Also die Lebensweisheit, auch göttlich geprägte Lebensweisheit aus dem Volk Israel weitergeben. Und da wird einiges über Faulheit geredet. Ne? Und dann kommen da so Sprüche wie, geh zur Ameise. Ne? Und schau dir die an, die sorgt vor. Die faulenzt nicht bloß den ganzen Tag. Und wenn dann eben der Winter kommt und die Schwierigkeiten im Leben, dann zahlt sich's aus, dass sie nicht bloß faul war. Und so in der Art geht's quer durch die Sprüche. Weisheit, heißt es dort, hat eben auch was zu tun mit dem Gegenteil von Faulheit, mit Arbeit und mit Vorsorge und mit Nachdenken und allem. Und Faulheit fällt in der Bibel dann in diesen Texten durchaus in die Kategorie von Sünden. Aber wenn wir über Trägheit reden, da geht's eigentlich um viel, viel mehr. Aus der Physik kennt man heute vielleicht das Wort Trägheit. Trägheit steckt dort hinter. Ich habe das gestern Abend ausprobiert. Wir hatten nämlich die ganze Woche hier die Stühle abgeräumt und hatten ja vor einiger Zeit einen Wasserschaden unten bei der Jugend und haben dann die Teppichplatten, die unten auf dem Boden verlegt waren, rausgenommen dort, damit man den Estrich drunter trocknen kann und haben die Woche über die Teppichplatten hier zum Trocknen ausgelegt, hier im Saal. Bietet sich ja an, große Fläche und alles. Und gestern Abend habe ich mit ein paar Helfern, habe ich die wieder abgeräumt, damit wir heute hier sitzen können. Und wir haben unsere großen Servierwägen von unten genommen und haben die Teppichplatten oben drauf gestapelt. Immer so ein kleiner Stapel, den kann man gut tragen und dann draufgeladen. Und irgendwann ist der Wagen dann so hoch voll. Und dann wollte ich die bloß noch da rausschieben zur Garderobe. Und dann merkt man sofort, was Trägheit ist. Trägheit ist die Tatsache, dass dieses große, massive Teil, dass das gar nicht so einfach in Bewegung zu setzen ist, trotz der Räder unten dran. Also wenn es dann mal rollt, dann rollt's. Aber dieser erste Moment, ja, dieses Ding überhaupt zum Rollen zu bringen, das ist das, was am meisten Kraft braucht. Das ist Trägheit. Das Ding will sich gar nicht bewegen. Umgekehrt dann, wenn du es dann da draußen angekommen bist, dann merkst du genau die Trägheit wieder. Denn genauso schwer, wie es ist, das Ding zum Rollen zu bringen, ist es dann auch, das Ding, wenn es mal rollt, wieder zum Stehen zu bringen. Ja? Trägheit heißt einfach so, wie es jetzt gerade ist, so läuft es weiter. Und wenn das Ding jetzt gerade steht, dann will es auch stehen und nicht bewegt werden. Und wenn es sich jetzt gerade bewegt, dann will es sich jetzt weiter bewegen, ja, und nicht stehen bleiben. Das merkst du auch im Auto, wenn du eine Vollbremsung hinlegst, ja. Dann bleibt dein Auto stehen und dich haut's erstmal nach vorne, ja, weil dein Körper genauso träge ist, ja, und der war jetzt in der Vorwärtsbewegung und die vom Auto hört auf, aber die von deinem Körper geht erstmal weiter, bis der Gurt, den du hoffentlich anhast, dich dann wieder auffängt. Das ist Trägheit und das gibt's nicht bloß in der Physik, das gibt's durchaus auch im Leben. Trägheit im Leben kann man definieren als die Weigerung, was zu ändern, auszusteigen aus dem, was bisher läuft. Ich mache lieber weiter. Das läuft doch alles ganz gut. Und da hinein spricht dieser Text vom Jakobus, der eine Situation aufgreift, ganz alltäglich im Leben, mittendrin im System. Da werden Geschäfte und Reisen geplant, da wird die Zukunft vorhergesehen. Alles soll weiterlaufen wie bisher. Und dann spricht Jakobus dort rein und sagt, aber wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, dann macht er sich schuldig. Da geht's um Veränderung. Da geht's um eine Richtungsänderung, um Lebensänderung, um einen Ausstieg aus dem, was bisher so gut gelaufen ist. Da geht's um das Problem der Trägheit. Es gibt eine Jugendbuchserie, die in den letzten Jahren ganz großen Erfolg hatte, die das ganz gut aufgreift, dieses Thema. Ich weiß nicht, wer von euch die kennt, vielleicht als Buch oder als Film. Gibt's in mehreren Bänden beziehungsweise Filme. Auf Deutsch heißen sie die Tribute von Panem. Und die beschreiben eine Welt in irgendwo in der Zukunft, in ferner Zukunft, eine sehr düstere Welt, wie sich die Autorin vorstellt, wie sich das alles mal entwickelt. So als kleine Nebenbemerkung, das ist ganz interessant, wenn man aktuell schaut, wenn Menschen sich Gedanken machen über die Zukunft und Geschichten schreiben über die Zukunft, sind wir im Moment in einer Zeit, wo das meistens sehr düster und negativ wird. Ja? Also wo die Leute keine gute Aussicht auf die Zukunft haben. Das war nicht immer so. Wenn man zurückschaut, in vergangene Jahrhunderte gab es ganz andere Zeiten. Da hat man sich die Zukunft golden vorgestellt. Alles wird immer besser. Utopia, eines der berühmten Bücher so aus der mittelalterlichen Zeit. Ja, die Herrlichkeit selbst, übrigens Utopia, dann hat man sich ausgedacht, wie das wohl aussieht. Das ideale Zukunft, das ideale Leben, die ideale Stadt, in der man mal wohnt. Und ein Mann namens Heinrich Schickert hat da einen Plan draus gemacht und hat es dann tatsächlich auch mal irgendwo gebaut, mitten im Schwarzwald. Könnt ihr jetzt mal überlegen, wo das sein könnte. Ja? Oder heute Mittag mal einen Spaziergang machen, wenn das Wetter besser wird, so um den Marktplatz rum und das dann live sehen, so die ideale Stadt, alles geordnet und schön quadratisch und so. Ne? Das kommt aus einer Zeit, wo man sich noch dachte, Zukunft, das wird alles gut und ideal und perfekt. Und es war lange Zeit so die vorherrschende Meinung, bis zwei große Weltkriege dazwischen kamen und festgestellt haben, also es wird nicht alles besser. Im Gegenteil, weißt du, die Menschen, die wissen immer mehr und die Technik wird immer besser und man kann immer mehr machen, aber es kommt nicht nur Gutes dabei raus. Im Gegenteil, es kommt manchmal ganz Vernichtendes dabei raus. Vielleicht ist die Welt doch nicht so gut. Wenn heute Leute sich Gedanken machen, wie wird die Zukunft, dann ist es sehr oft negativ. Es ist eine Welt ohne Hoffnung, weil halt das eine fehlt, was es ändern könnte, nämlich die Hoffnung, die für uns dann der Glaube reinbringt. Die Hoffnung, dass es mit Gott eine gute Zukunft gibt. Spätestens, wenn Jesus kommt und sein Reich dann hier in der Fülle kommt und wir für immer bei ihm sein werden. Das ist die Hoffnung des Glaubens, die da hineinkommt und die dann da oft fehlt. Okay, gut, aber so viel als nur als Nebenbemerkung. Zurück in die Tribute von Panem, eine düstere Zukunft. Die Welt ist durch Kriege und alles ziemlich heruntergekommen. Es gibt in der Hauptstadt irgendwo gibt's viele Reiche, die haben ein Leben in Saus und Braus, aber rundherum gibt's nur noch ganz viele verarmte Menschen, die kaum genug haben zum Überleben. Die leben dort irgendwie in 12 Distrikten aufgeteilt. Viele haben keine Arbeit, viele haben gerade noch das Allernötigste zum Leben, oft nicht genug zum Essen und alles. Und einmal im Jahr veranstaltet man in der Hauptstadt ein großes Event, das heißt dann die Hungerspiele, die Hunger Games, da kommt der englische Titel her. Und zwar wird aus jedem Distrikt ein Kind oder ein Jugendlicher ausgewählt und ausgelost, der dort seinen Distrikt vertreten muss. Und dann geht's fast wie bei den Römern, so in eine große Arena, wo die dann gegeneinander antreten müssen, wie die Gladiatoren früher. Und der das überlebt am Schluss, der letzte Überlebende, der hat praktisch den Reichtum gesichert für das nächste Jahr, für seinen Distrikt, dass die dann genug zu essen haben und alles. Das ist die düstere Zukunft, die in diesen Büchern beschrieben wird. Und dort folgt die Geschichte dann einer Heldin namens Katniss, die stellvertretend für ihre kleine Schwester dort diesen Kampf antreten wird und die dort alles Mögliche erlebt, die dann auch gewinnt. Und die aber mehr und mehr in dieses System hineinkommt und mehr die Ungerechtigkeit von all dem sieht. Im Lauf der Bücher kommt sie dann zu einer Gruppe von Rebellen, die rebellieren gegen das alles. Die sagen, wir müssen Aufstand machen, das kann doch nicht sein, den Reichen geht's gut und wir haben nicht mal genug zu essen. Wir müssen Kinder hergeben dafür, wir müssen uns aufopfern. Und hier zum Spektakel werden für alle, das wird dann auch landesweit im Fernsehen gesendet und so, hat riesen Einschaltquoten und alles. Und sagen, wir müssen da was ändern an diesem System. Und die planen einen Aufstand und die machen einen Aufstand und alles sieht so aus, wie wenn, naja, jetzt wird's vielleicht gut. Aber je mehr sich das entwickelt, desto mehr erlebt die junge Heldin, dass eigentlich die Leute, die da rebellieren, auch nichts anders wollen, als die, die jetzt an der Macht sind. Die wollen eigentlich nur, dass die Plätze getauscht werden. Die wollen selber da sitzen und selber reich sein. Aber das System, das so ungerecht ist, das andere Menschen ausbeutet, das anderen Menschen das Leben kostet, das will eigentlich gar nicht wirklich einer ändern. Und wenn der große Diktator, der da über das alles steht, wenn der eines Tages vielleicht abgesetzt oder getötet wird, dann tritt wahrscheinlich ein neuer an seinen Platz, der genauso weitermacht wie vorher. Trägheit. Versteht ihr? Das System ist schon irgendwie nicht in Ordnung. Das ist schon allen bewusst irgendwie, dass es ungerecht ist, dass da was sich was ändern möchte. Aber keiner ist wirklich bereit, es zu ändern. Alle machen halt irgendwie mit. In der Bibel gibt es auch Personen, die da ganz stellvertretend dafür stehen, für so ein System. Ein ganz klassischer ist ein Mann, der es, so unglaublich es eigentlich ist, wenn man über ihn nachdenkt, der es bis in das große Glaubensbekenntnis der Christen geschafft hat. Nämlich ein Mann namens Pontius Pilatus, wo man sich ja wirklich fragen muss, was hat der da drin verloren? Pontius Pilatus, der Statthalter der Römer, der Verwalter des ganzen ungerechten Systems im Land, der praktisch stellvertretend dafür steht, dass es allen Menschen im Volk zur Zeit Jesu schlecht geht, dass sie unterdrückt sind, dass da die Fremdherrscher da sind, die auch das Letzte aus dem Land rauspressen, der damit über seine Soldaten dort befiehlt, die völlig ungerecht vorgehen im Volk. Dieser Pontius Pilatus, der taucht in den Evangelien auf und dann auch im Glaubensbekenntnis. Berühmt geworden ist er für diesen Moment, als Jesus vor ihm steht und Pontius Pilatus sich, das haben wir im Ostergarten, haben wir das auch immer erklärt, ne, sich praktisch symbolisch die Hände wäscht. Da kommt unser Sprichwort her, ich wasche meine Hände in Unschuld. Das kommt von Pontius Pilatus, der jetzt in dieser Situation steht. Man hat Jesus, den Guten, den Messias, den Gesandten Gottes vor ihn gebracht. Und Pontius Pilatus durchschaut eigentlich die Situation relativ schnell. Ja, also die Juden, die jetzt gegen Jesus sind, die dürfen keine Todesurteile aussprechen, deswegen hatten wir Jesus zu Pontius Pilatus gebracht mit allen möglichen Anklagen, von denen keine wirklich stichhaltig ist. Und es ist wirklich peinlich auch zum Teil, die ganze Vorstellung, die da gemacht wird, da gibt es Zeugen, die einander widersprechen und alles. Ja, und Pontius Pilatus, der durchschaut eigentlich das Ganze. Und er sagt, dieser Mann ist doch unschuldig, warum soll ich den verurteilen? Aber dann ist da die wütende Menge und die schreien, kreuzige ihn, und der Pilatus hat Angst vor einem Aufstand, Angst, ob seine Soldaten dann genug sind, um zu sichern, Angst vielleicht davor, was der Kaiser in Rom sagen wird, wenn er mitbekommt, dass in dieser Provinz schon wieder Probleme gibt, ob der den Pilatus irgendwann für unfähig erklärt und absetzt oder was auch immer. Der Pilatus bekommt es mit der Angst zu tun. Da kann auch seine Frau nicht viel helfen, die mittendrin noch einen Boten schickt und den Pilatus ausrichten lässt. Steht im Matthäus-Evangelium, lasst die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich habe seinetwegen heute Nacht im Traum viel Schweres durchgemacht. Pilatus ist hin und her gerissen, der will eigentlich gar nicht entscheiden, der will diesen Jesus eigentlich gar nicht, der versucht es noch mit Tricks. Also müsst ihr euch mal überlegen, da gibt's dann die Geschichte, für die, die sich auskennen in der Ostergeschichte, sonst müsst ihr in den nächsten Ostergarten kommen, da hört das dann. Aber für die, die sich auskennen, da gibt's dann diese Sache mit dem Barabbas. Ja, der Pilatus heißt es, einmal im Jahr und immer zum Passafest, das bietet sich an, das ist gerade der Moment, da lässt er immer, sozusagen, um sich auch mal gnädig zu zeigen, lässt er einen Gefangenen frei. Und da fällt ihm das plötzlich ein und da denkt er, das passt ja alles. Und da nimmt er diesen Schwerverbrecher, Barabbas, wenige Wochen zuvor erst gefangen, ein Schwerverbrecher, vor dem das ganze Land sich gefürchtet hat. Da haben alle aufgeatmet, als der endlich hinter Schloss und Riegeln saß. Da nimmt er diesen Barabbas und sagt, hey, jetzt könnt ihr aussuchen, wollt ihr, dass der freikommt oder dieser unschuldige Jesus? Und das hat sich Pilatus gut überlegt. Und er denkt, das gibt's ja keine Frage. Ja, also ist ja völlig logisch zwischen den frei. Die sind doch alle froh, dass der Barabbas endlich im Knast sitzt und man nachts keine Angst mehr haben muss vor dem. Und so versucht er, sich irgendwie rauszuwinden aus dieser Situation. Aber am Ende muss er eine Entscheidung treffen. Und sozusagen gezwungenermaßen sagt Pilatus, okay, dann kreuzigt ihn halt, diesen Jesus. Gezwungenermaßen? Ich meine, wer hat ihn denn dazu gezwungen? Da merkt er wieder die Trägheit. Das ist genau das. Das Wissen, eigentlich ist es jetzt nicht richtig. Eigentlich müsste man jetzt was anders machen. Eigentlich müsste man jetzt was ändern. Aber es ist so viel einfacher, einfach mitzuschwimmen mit dem Ganzen. Sich da gehen zu lassen, nichts groß zu ändern, sich nicht dagegen zu stemmen. Einfach mitzumachen im System. Wer weiß, Gutes zu tun und es doch nicht tut, der macht sich schuldig. Jetzt kann ich natürlich lange über irgendwelche Geschichten in irgendwelchen Büchern reden und lange über Pontius Pilatus reden, der seit bald 2000 Jahren tot ist. Und wir können uns darüber einigen, dass es ganz schlimmer war und dass wir das alle viel besser machen würden. Aber da ist ja schon die Frage, ist das denn so? Machen wir das denn alle besser? In all den Dingen im Leben, wo mir durchaus bewusst ist, in meinem Leben, dass es da Dinge gäbe, die sich ändern müssten, bin ich denn da der sich hinstellt und sagt, ja, mit Gottes Hilfe soll das jetzt anders werden? In all den Dingen in unserer Welt um mich her, wo ich Unrecht erkenne, wo ich weiß, da müsste sich was ändern, bin ich denn der da was tut? Ein schlechtes Gewissen? Ja, also das habe ich schon durchaus immer mal wieder. Dieses Bewusstsein, eigentlich ist es nicht richtig, habe ich ja auch. Aber den Mut, was zu ändern, Da kommen dann schnell die ganzen Ausreden. Da kommt dann ganz schnell der Verweis auf das, dass es natürlich immer noch mehr Gutes gäbe, das man tun könnte. Weißt du, du wirst ja nie fertig damit, ja? Also wenn du jetzt was Gutes zu tun weißt und du tust es auch, wird dir als nächstes was Nächstes einfallen Gutes. Und da könntest du unendlich weitermachen und am Schluss sagst du dann einfach, weißt du, ich kann die Welt ja nicht retten. Stimmt. Das Gute ist übrigens, müssen wir auch nicht. Das hat schon jemand getan und der konnte es. Ja, auf diesen Jesus vertrauen wir bis heute. Aber es ist auf der anderen Seite genauso blöd jetzt mit dieser Ausrede, ich kann ja nicht alles Gute tun, was man tun müsste auf dieser Welt, jetzt gar nicht erst anzufangen damit. Und wenn wir ehrlich sind, dann sind wir alle mittendrin in so einem großen Spiel. Wir machen da alle mit, wir halten die Spielregeln aus, wir fühlen uns genau wie der Pilatus irgendwie gezwungen, da halt mitzumachen. Und es gibt niemand, der einfach hinwirft und sagt, nö, das spiele ich nicht mehr mit bei dieser Sache. Niemand, der aussteigt und der sagt, nein, ab hier ist die Grenze, hier reicht's jetzt. Ich mache jetzt das anders, denn ich weiß, so ist es nicht richtig. Keiner, der aussteigt, außer Jesus. Denn das ist genau das, was der macht. Wenn du anschaust, was Gott macht in diesem Jesus, dann muss dir auffallen, dass von Anfang der Jesus-Geschichte an Jesus sich über die Spielregeln unserer Welt hinwegsetzt. Das fängt an Weihnachten an, das wir jetzt bald feiern. Da kommt der versprochene Messias, der Retter der Welt, auf den alle warten, aber den sich alle völlig anders vorgestellt haben. Also wenn du als Mensch überlegst, mittendrin im System dieser Welt, wie muss das funktionieren, wenn Gott jetzt den Messias schickt, wenn Gott jetzt sein Reich aufrichten will in der Welt, dann erwartest du einen großen Herrscher, dann erwartest du jemand, der mit Macht kommt, jemand, der die Macht des Bösen und der Sünde auf einmal bricht und beendet, jemand in Israel, wenn du in Israel lebst, dann erwartest du jemand, der die Römer rausschmeißt, ja, der ein Ende macht mit all dieser Unterdrückung, der den Heiden drumherum, die an die falschen Götter glauben, mal zeigt, wer hier der richtige Gott ist. Dann erwartest du jemanden im Palast in Jerusalem, das sind die Weisen aus dem Osten, durchaus auf der richtigen Spur. Die wissen schon, warum sie zum Palast gehen, weil das normal wäre, dort jemand zu suchen. Aber das Letzte, was du erwartest, ist ein Kind in einer Krippe in Bethlehem. Das passt einfach nicht. Das kann doch nicht funktionieren. Der spielt nicht nach diesen Regeln, dieser Gott, der hier Jesus schickt. Und es geht weiter durch die Geschichte des Jesus hindurch, wo der nicht mächtig und gewaltig auftritt. Wo hier nicht der Überflieger kommt, der jetzt allen mal zeigt, wo der Hammer hängt. Der kommt und der reist ganz demütig und klein und keinen Platz hat, wo er sein Haupt hinlegen kann. Der an Palmsonntag auf einem Esel einzieht in Jerusalem. Nicht wie ein großer König irgendwie triumphierend oder irgendwas alles, sondern demütig und klein. Der am Karfreitag an einem Kreuz hängt, an dem Mordinstrument, an dem Hinrichtungsinstrument für Verbrecher und der sein Leben dort liest. Was hat denn das jetzt mit Macht und Reich Gottes aufrichten zu tun, denkst du? Weil wir halt immer noch denken in den Spielregeln dieser Welt und Gott, die sich über diese Spielregeln hinwegsetzt und dann triumphiert an Ostern als Jesus wieder aufersteht. Dieser Jesus von Anfang bis Ende, er kommt als Gottes Sohn, er kommt in diese Welt und Gott sagt in diesem Jesus, euer Spiel spiele ich nicht mit. In all der Ungerechtigkeit, in all der Gewalt, die herrscht in dieser Welt unter den Menschen und wo jeder versucht, der Mächtigste zu sein, da setze ich jetzt nicht nur noch oben einen drauf, der halt noch mächtiger ist und noch mehr von oben drückt und alle, die sie irgendwie Widerstand leisten, dann kaputt macht. Sondern ich mache euer Spiel nicht mit. Ich steige aus. Ich spiele nach meinen eigenen Regeln, nach viel besseren Regeln. Ich komme ganz anders, als ihr das tun würdet. Und genau deswegen kann ich die Welt erlösen. Vielleicht eine der spannendsten Geschichten ist Johannes 8, Jesus und in dieser Begegnung mit der Ehebrecherin, die man vor ihn schleift, die Schriftgelehrten und die Pharisäer seine Gegner, die haben sie erwischt, mitten so in flagranti, die schleifen die her. Könnte man jetzt lang drüber reden, über diese Geschichte, auch zum Beispiel über die Frage, warum sie den Mann nicht herschleifen, sondern nur die Frau in dieser Sache. Aber die Sachlage ist eigentlich so klar. Ja, das Gesetz ist so klar, was man tun muss an dieser Stelle. Da kommt man gar nicht drum rum. Die Steine liegen sozusagen schon bereit, um diese Frau zu steinigen. Alles ist logisch. Und du würdest erwarten, dass Jesus jetzt eigentlich genau in der Position landet, in der sich Pilatus einige Zeit später findet. Wo Jesus vielleicht sagt, ja, ich bin ja eigentlich lieb und nett und ich will ja Gnade und Vergebung für die Menschen, ja, und ich würde ja dieser Frau jetzt gerne weiterhelfen, aber das Gesetz ist knallhart und klar und es gibt keinen Weg drumrum. Und am Ende müsste sich so ein Jesus dann halt wie Pilatus, ich sage das immer in Anführungszeichen, gezwungenermaßen dazu begeben, vielleicht sogar den ersten Stein zu nehmen und den zu werfen. Und das wäre ja richtig nach dem Gesetz, wenn er das tun würde. Und was macht Jesus in dieser Lage? In diesem aussichtslosen Dilemma, wo wir als Menschen dastehen würden und sagen, wie löst man das jetzt? Dieser Jesus, der bückt sich und schreibt auf den Boden. Was soll das jetzt? Also ich fände das ja immer spannend und ich will jetzt nicht über diese Geschichte einpredigen, ne? Da könnte man lang drüber reden. Ich wäre im Himmel, muss man gucken, ob man das da mal rauskriegen kann. Also ich wäre wirklich gespannt zu wissen, was der da auf den Boden geschrieben hat. Da gibt es ganz viele Theorien drüber, ob der vielleicht die Liste der Sünden der Leute, die die Frau anklagen, auf den Boden geschrieben hat. Oder irgendwelche Bibelverse, die in dem Ritual des Festes, das sie gerade gefeiert haben, vorkamen, die daran erinnern, dass alle Sünder sind. Da gäbe es durchaus welche, die man da hinschreiben könnte. Wir wissen es nicht. Aber die Sache ist, dieser Jesus, der tut was, mit dem hat keiner gerechnet. Das passt gar nicht zu dem Spiel, das da gespielt wird. Der schreibt wieder seine eigenen Regeln. Der setzt sich über die Spielregeln dieser Welt hinweg. Und genau deswegen kann er diese Frau freisprechen. Genau deswegen kann er die Welt erlösen. Und er geht sogar noch weiter, denn er setzt die Spielregeln dieser Welt außer Kraft, als er am Kreuz stirbt und an Ostern aufersteht. Da befreit er uns, sagt die Bibel, aus den Zwängen, in der wir stehen, in dieser Welt, mit ihren Regeln, wo wir alle irgendwie Teil davon sind. Und als er aufersteht, da lädt er uns ein, als Befreite, als seine Kinder zu leben, auch außerhalb dieses Spiels. Jesus ist ein Spielverderber, habe ich hier vorne hingeschrieben. Ja, er ist ein Spielverderber für all die Regeln dieser Welt, weil er ganz anders denkt und mich befreien will aus all dem, wo ich mich immer so gezwungen sehe, mitzumachen. Und jetzt kommt die berühmte Ich-Frage. Die Frage, was hat das jetzt mit mir zu tun? Was heißt das jetzt für mich? Okay, Jesus hat mich befreit, das habe ich ja jetzt verstanden. Jesus spricht mich frei von den Zwängen, jetzt könnte ich in Freiheit handeln. Aber die Sache ist, der hat mich gar nicht gefragt, ob ich eigentlich befreit werden möchte. Ja, ist doch logisch, oder? Wenn man frei sein kann. Aber ist es denn wirklich so logisch? Das Spiel, in dem wir stecken, ist doch so bequem. Trägheit, wisst ihr, so wie es läuft bis jetzt, das hat doch immer ganz gut funktioniert. Ich bin ja vielleicht auch gar nicht schlecht weggekommen. Und wenn ich anschaue, was sich ändern müsste in meinem Leben, um als Befreiter zu leben, das klingt immer so gut, Befreiter. Aber wenn ich sage, was sich ändern müsste, dann klingt es schon mal weniger gut, oder? So ein bisschen, ja? Da wird es schon bedenklicher an dieser Stelle. Muss ich mich doch fragen, bin ich überhaupt bereit, mich verändern zu lassen? Es gab im 20. Jahrhundert in Deutschland einen Theologen, der da ganz, ganz viel drüber geschrieben hat. Vielleicht habt ihr von dem schon gehört. Der Mann hieß Karl Barth, hat in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gelebt und gewirkt und war ein Schweizer, der hier in Deutschland ganz viel war und der auch ganz viel mitbekommen hat über das, was hier in Deutschland passiert ist, auch im Verlauf zweier Weltkriege. War ganz instrumental in der Zeit der Nazis, damals als die bekennende Kirche Widerstand geleistet hat, hat die Barmer Erklärung mit verfasst, die so das große Dokument war der bekennenden Christen, das auch sagt, wir machen hier nicht mit. Als Christ kann man hier nicht mitmachen. Hat aber auch beobachtet, mit Erschrecken beobachtet, in einer Zeit, wo so viel Schreckliches passiert, wie viele Menschen es gab, die nicht selber Täter waren unbedingt. Das kann man ja nicht sagen. Ja? Aber die mitgelaufen sind in diesem System, die das auch mitbekommen haben zum Teil, dass da nicht alles richtig war, aber nicht die Kraft und nicht den Mut und vielleicht auch nicht den Willen hatten, sich dem Ganzen zu widersetzen, die nicht gesagt haben, ich steig aus diesem System. Trägheit, versteht ihr? Ich laufe mit in dieser Masse. Und Karl Barth hat sich neue Gedanken gemacht über Sünden und hat festgestellt, man, Jesus am Kreuz, der überwindet die Folgen von dem, dass die Menschen immer wieder über die Stränge schlagen, und lädt uns in seiner Auferstehung zu Neuem, zu Befreiten, zu Auferstehungsleben ein. Aber dann kommt eine neue Sünde zum Vorschein bei den Menschen, die man gar nicht unterschätzen darf. nämlich die Ablehnung dieser Freiheit, dass die Menschen sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das so wirklich will und kann. Mutlosigkeit ist da vielleicht da. Ein Rückzug, weil man enttäuscht wurde von Dingen. Man igelt sich ein und man ist ganz zufrieden in dem, wie es bereits ist. Dabei will Gott Freiheit schenken und wahres Leben. Und erst in dieser Freiheit, da könnte sich entfalten, was Gott mal vorhat in jedem von uns. Da könnte man wirklich aufleben in Würde als Mensch, als Geschöpf, als Mensch im Ebensbild Gottes. Da könnten all die Gaben zur Entfaltung kommen, die Gott in mir gegeben hat. All das könnte passieren in der Freiheit, aber so oft passiert all das nicht, weil ich lieber genau da bleibe, wo ich bin und diese Schritte nicht wage, weil Veränderung halt immer was Riskantes ist, was Herausforderndes, wo ich gar nicht bereit bin mitzugehen. Trägheit. Und eigentlich brauchst du die Themen der letzten Wochen nur Revue passieren zu lassen, um festzustellen, das ist ein Thema, das betrifft uns durchaus alles. Und in diesem Gegensatz zwischen Freiheit, die Gott anbietet, und wahrem Leben und der Sache, dass man sich dafür verändern muss, in diesem Gegensatz drin, da gilt es irgendwie, die Entscheidung zu treffen. Aber wer anschaut, was Gott anbietet und wer begreift, was wahres Leben in ihm ist, der kann eigentlich nicht anders als zu sagen, ja, ich will dieses Geschenk annehmen. Ich will mich verändern lassen, auch wenn ich weiß, dass es mich was kosten wird. Auch wenn ich weiß, dass es unbequem wird. Auch wenn ich viel lieber hier sitzen bleibe und einfach so weitermache wie bisher und mir dafür ja längst meine Ausreden und Ausflüchte zurechtgelegt hat. Ich will meinen Hintern hochbekommen und mit Gottes Hilfe Dinge anpacken, mich verändern lassen. Wahrscheinlich werde ich dabei noch oft fallen. Wahrscheinlich werden da noch oft Momente kommen, wo es mir zu bequem ist und ich hinterher feststellen werde, Mann, da hätte ich eigentlich den Schritt gehen müssen und ich hatte jetzt einfach nicht den Mut dazu. Aber mit Gottes Hilfe kann was anfangen, kann eine Bewegung anfangen und dann arbeitet ja Trägheit irgendwann auch in anderer Richtung. Wie der Karren, den ich erst nicht angeschoben bekommen habe, irgendwann rollt der mit Gottes Hilfe. Mit Gottes Kraft. Und dann bewegt sich was in meinem Leben, dann entwickelt sich was. Dann kommt Frucht des Geistes zum Vorschein. Ja, das will ich. Was bedeutet das für mich? Ja, Jesus, ich möchte mich verändern lassen von dir. Auch wenn es herausfordernd und schwierig wird. Ich will mich befreien und verändern lassen. Und dann haben wir immer noch die andere Frage, was heißt das dann in meinem Umgang mit den anderen? Und es tut gut, darüber mal nachzudenken. Weißt, wenn ich nämlich nicht mehr in diesem Spiel gefangen bin, wenn ich nimmer in diesen Spielregeln dieser Welt spielen muss, nimmer gezwungenermaßen wie Pilatus irgendwelche Dinge mitmachen, wo ich doch weiß, dass die gar nicht in Ordnung sind, dann kann ich dem anderen doch begegnen, ohne dabei irgendwas erreichen zu müssen, ohne dabei irgendwas gewinnen zu müssen, ohne dabei irgendwie meine eigene Position in diesem Spiel sichern zu müssen, vielleicht auch auf Kosten des anderen. Da kann ich offen auf ihn zugehen und ihn einfach annehmen, als der, wer er ist. Da kann ich mutig auf ihn zugehen, weil Gott mich befreit hat und weil Gott sein Leben in mir entfaltet. Das gibt mir Mut, das gibt mir Kraft, dann auch dem anderen zu begegnen auf Augenhöhe. Da kann ich klar auf den anderen zugehen. Ich muss mich nicht verstecken, ich muss nicht irgendwelchen diplomatischen Regeln des Weltspiels gehorchen und sagen, ja, aber man muss doch und man darf doch nicht einfach und man kann doch nicht. Gott hat mich befreit und ich kann mit seiner Liebe und ganz klar auf den anderen zugehen. Und ich kann einladend auf den anderen zugehen, weil das, was in mir passiert ist, dass Jesus mich frei macht von den Zwängen dieser Welt, weil das auch in dem anderen passieren kann und ich ihn dafür gewinnen möchte. Und so bete ich für mich und für dich, für hier und heute, Herr, hilf uns aus unserer Trägheit. Du weißt, wie oft wir das Gute zu tun wissen. Wie viel Veränderung wir wissen, dass sie geschehen möchte und wie oft wir einfach sitzen bleiben und uns nicht bewegen. Befrei uns aus dieser Trägheit, befrei uns zu dem Leben, das du gibst. Ein Leben in Freiheit als deine Kinder, ein Leben, das aufblüht mit der Frucht deines Geistes und den Gaben, die du uns gibst. Veränder uns, Herr. Gib uns Mut, das Gute zu tun und anzupacken. Gebrauch uns zum Segen in dieser Welt, für uns selbst und für die Menschen um uns her. Entfalte neues Leben in uns, Jesus. Lass es blühen und wachsen, was bisher eingezwängt war und sich nicht entfalten konnte. und mach uns zu einladenden Christen. Menschen, die diese Freiheit in dir so sichtbar leben, dass auch andere das mitbekommen und dasselbe wollen. Veränder uns, Herr. Hilf uns in unserer Trägheit. Amen.